ganz herzlichen Dank für den Lobpreis. Ich fand das ganz toll, auch diesen Austausch, dieses Gespräch miteinander. Das hat mich sehr berührt. Einander untergeordnet soll das Thema sein für die heutige Predigt. Und wir sind ja noch in der Predigtreihe Der Andere zur Jahreslosung. Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Es ist 22 Jahre her, dass Eva und ich geheiratet haben. Und wir hatten uns last minute für einen Honeymoon auf Korfu entschieden. Korfu ist eine Insel im Mittelmeer, die gehört zu Griechenland, was ganz toll ist oder was ganz toll war für mich. Mit einem Autoführerschein darf man in Griechenland Mopeds bis 125 Kubik fahren, also viel stärkere. Und das war die Gelegenheit für mich. Und wir haben sie genutzt. Die meiste Zeit haben wir so ein starkes Moped uns ausgeliehen, und um die Insel zu erkunden. Das war wunderbar. Da gibt es unendliche Serpentinen, da gibt es einsame Bergdörfer. Es gibt Olivenhaine. Jeden Tag hatten wir einen anderen Strand und über einen Berg, der über dem Mittelmeer so ragt, der Pantokrator, der ist 900 Meter über dem Mittelmeer. Und da konnten wir auch mit dem Moped hochfahren. Unendlich viele Eindrücke, die mich glücklich gemacht haben. Am Ende unseres Hochzeitsurlaubs hatten wir 750 Kilometer auf dem Tacho von dem Moped. Und das war ein Fakt, da war ich mächtig stolz drauf, lange Jahre. Also wenn ich jemandem was über Hochzeitsurlaub erzählt habe, wir sind 750 Kilometer gefahren, haben so viel erlebt. Aber es gab auch in unserer jungen Ehe schon Enttäuschungen. Manchmal meinte Eva, müssen wir wirklich so weit mit dem Moped fahren? Ich habe mich manchmal gewundert, warum meine junge Frau abends müde war. Ich kannte es so nicht. Ich kannte sie auch nicht müde abends. Aber diese 750 Kilometer, das war für mich der Beweis, dass ich als junger Mann Führung bewiesen hatte, dass wir trotz Widerständen das alles gemacht hatten. Wir sind immer noch in der Predigtreihe Der Andere. Und zur Jahreslosung. Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Und wir wollen uns heute einen Abschnitt im Epheserbrief ansehen. Der Epheserbrief spricht davon, wie Gott durch das Evangelium eine neue Gemeinschaft schafft und formt. Da lesen wir im Epheser 2, Vers 14, durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint. Die Mauer zwischen ihnen sind niedergerissen und ihre Feindschaft beendet durch sein Sterben. Vers 16, Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib der Gemeinde von Christus können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Christus spricht von der Gemeinde aus einem Leib. Das sind tolle Aussagen über die Auswirkungen des Evangeliums. Die Verbindung zu Gott, die ist nicht mehr exklusiv für Menschen, die eine bestimmte ethnische Herkunft haben, sondern Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. Das ist eine wunderbare Botschaft. Gott selber reißt die Mauer zwischen dem exklusiven Wir, den gläubigen Juden mit Priority-Zugang zu Gott, und den anderen, den Heiden, ein und beendet die Feindschaft. Gott selbst reißt die Mauer ein. 9. November war gestern. Auf der Fahrt nach Dresden, ich habe ein bisschen Umweg gemacht über Berlin, da habe ich mir den Luxus gegönnt, im ICE in der ersten Klasse zu reisen. Und es fühlte sich auch richtig gut an. Privilegiert mit mehr Raum, mit Ledersitzen und weniger Menschen. Vor allen Dingen nicht so junge Menschen. Mehr Privatsphäre. Im Abteil in der ersten Klasse, da sitzt ein ganz anderes Klientel als in der zweiten Klasse. Da waren Geschäftsleute, die haben am Telefon Verträge geregelt. Da waren Menschen, die haben auf hohem Niveau über Politik diskutiert. Und ich habe mir einen Kaffee direkt an den Platz bestellt. Ich musste den nicht abholen im Pappbecher, sondern der wurde in der Keramiktasse an den Tisch serviert. Und dazu wurde einem ein WMF-Löffel aus Chromagam anbefohlen. Da ist eine ganz andere Vertrauensbasis da. Mein Laptop konnte ich währenddessen auf den leeren Nachbartisch stellen und konnte so in Ruhe meinen Kaffee genießen. Was für ein Luxus. Und glücklicherweise war der Zug auch nicht überfüllt und es kam nicht zu der Situation, dass der Zugbegleiter die Durchsage gemacht hätte, dass die erste Klasse für die anderen Passagiere geöffnet wird. Das hätte sich auch ein bisschen unangenehm angefühlt. Wenn man da mit so einem aufpreispflichtigen Ticket reist und plötzlich im übervollen Abteil sitzt, mit Familien und mit Studenten am Boden und mit Fahrrädern im Abteil. Was der Zugbegleiter auf meiner Fahrt nicht gemacht hat, das hat im übertragenen Sinne Jesus gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz, der hat die Trennung, den exklusiven Zugang der Juden zu Gott aufgehoben und lädt alle Menschen zu sich ein. Und es ist nicht Gottes Wille, dass wir in seiner Gemeinde, dass es da verschiedene Klassen gibt. Jeder soll herzlich willkommen sein. Ich freue mich, dass wenn ich zu euch komme, ich habe ein bisschen Probleme mit Brille, weil ich habe so eine billige Lesebrille und sehe da nicht in die Ferne. Wenn ich euch sehe, das sind nicht nur die alten Gesichter, die ich schon vor 20 Jahren kenne, sondern das sind neue Gesichter, das sind ganz andere Gesichter und die strahlen oftmals noch ganz anders. Ich freue mich über die Geschwister aus Venezuela und über alle, die wo immer sie herkommen. Und ich sehe, dass er hier in der Gemeinde eine Übersetzung anbietet, in Spanisch. Und dass ihr Menschen einladet, egal ob die einen deutschen Pass haben oder ob sie einen unsicheren Aufenthaltsstatus haben. In der Praxis weiß ich nicht wirklich, was das für euch bedeutet, wie das Zusammenleben so ist. Aber ich ahne, dass manchmal auch manche das Gefühl haben könnte, das ist so ein bisschen wie, wenn in der ersten Klasse das Abteil geöffnet wird und auch die anderen eingeladen werden. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. In Epheser 3, Vers 17 bis 18 schreibt Paulus, ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und dass ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen das ganze Ausmaß erfassen, der Breite und der Länge und der Höhe und der Tiefe. Um was geht es? Es geht um Christus in uns, Christus persönlich in deinem Leben, in deinem Herzen. Und worin sollen wir tief verwurzelt sein? In der Liebe Gottes. Ich stelle mir da so einen kräftigen Baum vor. Und das Holz, aus dem der Baum ist, das ist Jesus selber. Und der Baum, der wächst tief verwurzelt in der Liebe Gottes. Und als Handwerker kann ich habe nicht immer so eine schöne Hose wie der Andi, genau, mit Schwiegel, kann ich mir aber echt was vorstellen von der Breite und der Länge und der Höhe und der Tiefe. Das sind so die Dimensionen, in denen ich mich auch bewege. Ich kann mich da, das ist einfach ein tolles Bild. Nachdem der Epheserbrief das Evangelium und dessen Auswirkungen schildert, den neuen Leib Christi, der aus Menschen von ganz verschiedenen Hintergründen geformt ist, schildert er anhand von praktischen Beispielen, wie diese Liebe verwurzelt, wie dieses Leben verwurzelt in der Liebe Gottes sich im praktischen Zusammenleben mit den anderen äußert. Jetzt kommen wir zu unserem Bibeltext. Der steht im Epheser 5, Verse 21 bis 33. Epheser 5, 21 bis 33. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allen ihren Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. Er sorgt selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken und Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, ihren eigenen Körper. Vielmehr ernährt und pflegt er ihn. So sorgt auch Christus für seine Gemeinde. Denn wir sind schließlich die Glieder seines Leibes. Erinnert euch an das Wort. Ein Mann verlässt seine Frau und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Es gilt aber auch für euch. Ein Mann soll seine Frau lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Was wir in einem Text hören und was wir von einem Text erfassen oder was wir überlesen, das ist abhängig von unserer Prägung. Wie oft wird dieser Text verkürzt auf, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Oder nach Luther 1912, die Weiber, ich weiß nicht, ob die Übersetzung das schafft, die Weiber seien untertan ihren Männern als dem Herrn. Da können Emotionen schnell hochkommen. Die Zementierung des Patriarchats, das klassische veraltete bürgerliche Rollenbild, wo die Frau unten und der Mann oben ist, über der Frau. Mancher scherzt und sagt, ja, der Mann ist das Haupt, aber die Frau ist der Hals und der Hals dreht den Kopf, wo er will. Wir sind ja noch nicht am Ende von der Predigt. Die Frage hinter diesen Aussagen ist, wer hat eigentlich die Kontrolle und über wen? Und wer muss durch diese Ordnung Kontrollverlust erleiden? Jeder von uns kennt Beispiele, wo es solche Machtstrukturen gibt. Und die Ehe läuft auf dieser Basis nicht besonders gut. In unserer Gesellschaft wird immer häufiger die Frage gestellt, welchen Sinn die Ehe überhaupt als Institution ergibt, angesichts von Machtmissbrauch, von Verrat, von Zerbruch und von Patchwork. Und wir als Christen sind davon nicht verschont. Wahrscheinlich kennt jeder von uns aktuelle Beispiele, die irgendwie in dieses Raster passen. In unserer Gesellschaft gibt es die Tendenz, dass man sagt, ja, für Romantiker ist die Ehe schon als Lebensabschnittskonzept noch gängig, als Option, ja, aber nicht mehr. Paulus schreibt in dem Epheserbrief, gibt ein Beispiel, die Ehe soll eigentlich ein Beispiel sein, wie das neue Leben im Evangelium praktiziert wird. Und er hat keine allgemeine Abhandlung über die Ehe geschrieben darin. Die findet man auch in der Bibel, aber nicht an dieser Stelle. Paulus ging es in dem Beispiel darum, wie ein Leben tief verwurzelt in der Liebe Christi aussehen soll und wie sich das ganz konkret im Alltag auswirkt. Es richtet sich nicht nur an Männer und Frauen allgemein, sondern an gläubige Ehefrauen mit ihren gläubigen Ehemännern. Manche Übersetzungen erklären, ordnet euch euren eigenen Ehemännern unter. Das klingt schon schwer genug. Und zwischen diesem Abschnitt und dem vorhergehenden Abschnitt im Epheserbrief, da steht der Vers 21. Der ist in manchen Übersetzungen ist der noch sozusagen im vorhergehenden Abschnitt und in vielen in diesem jetzt. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ich denke, dieser Satz, der passt ganz gut für diese Einleitung des Kapitels. Und in der neuen Genfer Übersetzung gibt es da noch eine Überschrift drüber, die heißt, von Gottes Geist geprägte Beziehung, Doppelpunkt in der Ehe. Man erfasst nur das, was einem ins Bild passt. Ich habe jetzt mal eine Frage an euch. Wer von euch fühlt sich in Situationen unwohl, in denen er keine Kontrolle hat? Es sind relativ wenig, ich staune. Wer von euch hat gerne mit Behörden zu tun? Wer hat gerne mit Behörden zu tun von euch? Okay, wenn jetzt keine Hand hochkommt, sagt mir, dass das wahrscheinlich bei der ersten Frage mehr Hände hochkommen werden können. Wer hat gerne mit dem Finanzamt zu tun oder mit der Wohngeldstelle oder mit der Ausländerbehörde? Ist das eine Freude? Nee. Unser Josia hat mich vor einem Monat angerufen und sagt, oh, ich habe nächste Woche diese Prüfung und jetzt hat das Finanzamt mir geschrieben, dass ich meine Steuererklärung noch nicht abgegeben habe und die Frist ist bis gestern. Und auch wenn der Brief später kommt, ist das nicht aufgehoben, haben sie geschrieben. Und es ist eine ganz blöde Situation. Ich habe gesagt, da kannst du nur anrufen und mit denen reden. Weil er konnte nicht die Steuererklärung machen, weil er für die Prüfung lernen musste. Kontrollverlust. Wir neigen dazu, Situationen auszublenden, die so mit Kontrollverlust assoziiert sind. Wie mein Sohn, der eben nicht an seine Steuererklärung gedacht hat. Das kann für andere auch Schule sein. Paulus schreibt, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ich glaube, dieser Satz ist oft underrated, ausgeblendet. Sich dem einander unterordnen, dem anderen unterordnen. Wo habe ich dann noch die Kontrolle? Und Paulus gibt diese Anweisung nicht nur für Männer und für Frauen, die miteinander verheiratet sind und beide Jesus nachfolgen. Er begründet auch, warum wir uns einander unterordnen sollten. Warum sollte ich, Kersten, mich meiner Frau Eva unterordnen? Antwort: Kersten tut das aus Achtung vor Christus. Die Frage an mich, die dann noch im Kopf aufpoppt, ist: Kersten, fällt es dir eigentlich leicht, dich Christus unterzuordnen? Hast du wirklich alle Lebensbereiche Christus übergeben? Oder im Englischen surrendered, aufgegeben mit einer weißen Flagge? Ich habe die Kontrolle nicht mehr, ich gebe es dir. Ordnet euch einander unter. Wie leicht lesen wir über diesen Satz und reflektieren ihn nicht und blenden ihn vielleicht sogar aus. Wenn es von meiner Seite einen Wunsch gibt für heute, für diese Predigt, wenn ihr euch vier Worte behaltet, dann bitte behaltet euch diese Worte. Ordnet euch einander unter. Vielleicht sitzt du hier und denkst, was geht mich dieser Ehetext an? Vielleicht bist du gar nicht in dieser Situation. Vielleicht bist du nicht verheiratet oder ist das Thema für dich durch, weil du geschieden bist. Paulus benutzt ja in diesem Abschnitt die Ehe als Beispiel für die praktischen Auswirkungen des Evangeliums. Und ich habe mir diesen Text mal ausgedruckt und mit Textmarker angestrichen, wen Paulus da anspricht oder auf wen Paulus sich in diesem Text bezieht. Und das Rote, das ist alles, wo er sich auf die Gemeinde bezieht. Es also geht nicht nur um Ehe, sondern geht gleichermaßen auch um Gemeinde. Von der Reihenfolge, was ich am meisten gefunden habe. Das Grüne, das richtet sich an die Männer. Und das Gelbe, das richtet sich an die Frauen. Also, du hast nichts Gelbes gesehen. Ich kann dir den Zettel auch. So. Also die quantitative Reihenfolge ist Gemeinde, Männer, Frauen. Und so wie wir idealerweise unsere Ehen leben sollten, so sollte idealerweise auch das Zusammenleben in unserer Gemeinde sein. Was für eine Ehe würdest du für dich bevorzugen? Eine Ehe, in der es viel Streit gibt, und Enttäuschung und Entfremdung. Oder eine Ehe, wo man füreinander da ist, wo Liebe, Respekt, Vergebung und Annahme praktiziert werden. Was für eine Gemeindekultur würdest du bevorzugen? Eine Gemeinde, wo du Recht hast, wo dich der andere nervt und du nicht weißt, wie lange du das noch mitmachst? Oder eine Gemeinde, wo man gemeinsam Jesus begegnet, wo man offen ist für den anderen, wo man das Essen des anderen isst und wo man einander in der Unterschiedlichkeit annimmt? Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Weiter lesen wir dann im Text Verse 22 bis 27. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt, das Haupt ist für seine Gemeinde, denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut wird, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. In älteren Lutherbibeln, da steht über diesen Text aus Überschrift, diesen ganzen Text aus Überschrift drüber, die christliche Haustafel. Das soll man nicht missverstehen. Das sind also keine Hausregeln, die man seinem Ehepartner bei Verfehlungen unter die Nase hält, sondern das ist eher sowas wie so ein Organigramm für eine christliche Ehe. Ein Reminder für mich zu der Frage, wo ist eigentlich meine Verantwortung in unserer Ehe? Wo bin ich schuldig geworden an meinem Ehepartner? Wo brauche ich Vergebung? Und es steht tatsächlich in der Bibel, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Das ist nicht gerade das, was der Zeitgeist proklamiert. Das ist auch nicht der Aufruf, sich einem Tyrannen unterzuordnen. Zuerst kam nämlich der Aufruf an beide, sich einander unterzuordnen. Ist es nicht viel leichter, sich jemanden unterzuordnen, der sich auch unter einen unterordnen kann, der meine Bedürfnisse und Gefühle wahrnimmt und beachtet? Wir hatten mal vor 2 Jahren beim WEC eine Hochzeitsfeier und da gab es auch Helfer in der Küche, aber irgendwie war es nicht so richtig abgesprochen, wer verantwortlich ist in der Küche. Und im Nachhinein haben wir uns in der Reflexion gesagt, das hätte besser laufen können. Wir hätten jemanden benennen sollen, der wirklich den Hut auf hat, der die Verantwortung hat, dann wäre das einfach viel besser gelaufen, viel weniger Reibung. Als ich gestern in Großröhrsdorf war, habe ich eine Familie gesehen und der junge Sohn, der war toll gekleidet und die haben gesagt, wir gehen zum Abschlussball von der Tanzstunde von unserem Sohn. Habt ihr schon mal ein Paartanz getanzt und es war nicht klar, wer führt? Danke, Dorit. Ich vermute, die Erfahrung ist für beide Seiten mittelmäßig. Manchmal fühlen wir Männer uns im Jahr 2024 nicht so richtig wohl in der Position, Verantwortung zu übernehmen. Dann lesen wir im Vers 24, und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ich frage mich, ob es da einen Zusammenhang gibt. Wenn sich die Gemeinde schwer tut, sich Christus unterzuordnen, wie kann man dann von den Frauen erwarten, dass sie sich ihren Männern unterordnen? An die Männer geht die Aufforderung, ihre Frauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Wäre das nicht mal ein Projekt für uns als Ehemänner, oder vielleicht als Ehemänner, ich bin vielleicht nicht hier, aber sich zu treffen und sich nicht über Motoren oder über Holz machen oder Sport zu reden, sondern über die Frage, was das für uns bedeutet, unsere Frauen so zu lieben, wie Christus uns liebt, wie Christus die Gemeinde liebt, der bereit ist, sein Leben für sie zu geben. Wir Männer hängen an unserem Leben. Ich war mal mit einem Freund in einem traumhaften Hotel am Indischen Ozean und da sind wir mit einer jungen Frau ins Gespräch gekommen. Und es stellte sich heraus, dass diese Frau gerade in ihren Flitterwochen war und dass eine Fußballübertragung lief. Diese frisch gebackene Ehefrau, die unterhielt sich mit zwei wildfremden Männern, weil ihr Ehemann gerade seine Priorität nicht auf sie gesetzt hatte. Seine Frau. Liebe Ehemänner, wir müssen gar nicht im ersten Schritt physisch sterben. Aber lasst uns doch mal darüber nachdenken, wo wir unsere Prioritäten setzen. Wo wir unsere Prioritäten so setzen, dass sich unsere Frauen geliebt fühlen. Womit verbringen wir in unserer Freizeit die meiste Zeit? Fußball ist da echt ein schönes Beispiel für mich. Ich fühle mich da überhaupt nicht angesprochen, weil mir Fußball ziemlich egal ist. Aber es gibt auch andere Situationen. Szene bei Pfunz zum Abendessen. Kerstin sitzt so am Tisch, in sich gekehrt, und irgendwann sagt Eva: Hallo, Kerstin, bist du da? Ich hatte die Hände vor den Augen, ich rede nur nicht oder nur rudimentär mit meiner Frau, und das könnte natürlich lustig wirken, so eine Szene. Kann man sich richtig gut vorstellen, das in irgendeinem Sketch zu verarbeiten. Aber ehrlich gesagt ist das in den letzten 2 Jahren öfter passiert. Ich habe kein Problem damit, meiner Frau 10-mal am Tag zu sagen, ich liebe dich. Aber wenn wir dann zusammensitzen, bin ich abwesend, nicht bei ihr. Es war eine vertane Chance, selber runterzukommen und mich mit ihr im Gespräch zu verbinden. Und der gleiche Kerstin, der so in sich gekehrt am Abendbrottisch saß, der kommt 3 Stunden später am Bett auf den Gedanken, wir können doch mal ein bisschen zärtlich miteinander sein. Und ist frustriert, wenn das nicht so erwidert wird. Das ist mir in letzter Zeit sehr bewusst geworden, wie fatal so ein Verhalten auf die Beziehung ist. Wie muss sich das anfühlen, sich jemandem unterzuordnen, der gar nicht bei einem ist? Der Worte sagt, die sich wie leere Worthülsen anfühlen, weil er unfähig ist, ganze persönliche Sätze mit einem zu reden. Als mir das bewusst wurde, es steht hier, aber es ist auch jetzt wieder so, kamen mir die Tränen und ich musste meine Frau um Verzeihung bitten. Die praktische Erfahrung zeigt, dass das Gegenteil auch gut funktioniert. Wenn ich bei meiner Frau präsent bin, wenn ich nicht nur körperlich anwesend bin, sondern wenn ich mich mit ihr von Herz zu Herz austausche, dann kommt plötzlich viel mehr Freude in die Beziehung. Dann schaltet Paulus im Text wieder auf das, was Christus für die Gemeinde getan hat. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Hier ist von der Gemeinde die Rede, aber es ist auch ein schönes Bild für die Ehe. Kein Mensch ist perfekt und wir müssen nicht perfekt sein, um zu Christus zu kommen. Und wir müssen das aus Gemeinde begreifen, dass wir nicht perfekt sein müssen. Jeder hat so seinen Lebenslauf. Und im Text ist die Rede von Schuld. Die NGÜ übersetzt, er hat den Schmutz ihrer Verfehlungen abgewaschen. Ich muss nicht erst perfekt sein, um Christus zu kommen, denn das wäre unmöglich, total unrealistisch. In Speyer, das ist eine Stadt, wo es in früheren Jahren eine große jüdische Community gab, da gibt es noch so ein altes jüdisches Ritualbad, eine Mikwe. Kann man auch in Frankfurt im Jüdischen Museum, absolute Empfehlung für dieses Museum, auch sehen und wird einem auch erklärt. Im jüdischen Leben spielt für Frauen dieses Bad eine wichtige Rolle. Eine orthodoxe jüdische Frau, die geht vor ihrer Hochzeit zum ersten Mal in die Mikwe. Und die Mikwe ist ein Bad, wo klares Wasser ist. Das ist kein stehendes Wasser, sondern das muss irgendwie Grundwasser sein oder Wasser, das fließt. Und sie taucht ganz ein zur rituellen Reinigung. Und wenn Paulus davon schreibt, dass Christus die Gemeinde reingewaschen hat, dann, und auch von der Ehe spricht, dann spielt sicherlich auch dieses Bild von der Mikwe, von dieser Reinigung, eine Rolle. In Bezug auf die Gemeinde symbolisiert auch die Taufe diese Reinigung von den Sünden. Darum sollen auch die Männer, das ist ab Vers 28, ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Wer nun seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, vielmehr ernährt und pflegt er ihn, so sorgt auch Christus für seine Gemeinde. Denn wir sind schließlich Glieder seines Leibes. Erinnert euch an das Wort. Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Noch einmal richtet sich Paulus an die Männer. Die brauchen offenbar mehr und eindrückliche Worte, damit es bei ihnen auch ankommt. In der NGÜ kann man lesen, ihr Männer seid verpflichtet, eure Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun. In einer Welt, in der es nur Männer gäbe, da würden wir wahrscheinlich wochenlang in Holzfällerhemden rumlaufen, in verschwitzten, und die Bärte, die würden ins Unendliche wachsen. Einander unterordnen bedeutet, Rücksicht aufeinander zu nehmen. Und es tut mir selber gut, wenn ich meiner Frau Gutes tue. Das erste Gute ist wahrscheinlich, zumindest für mich, in ganzen Sätzen mit meiner Frau zu reden. Herauszufinden, was ihr gut tut. Und dann das zu tun, was ich erfahren habe, was ihr gut tut. Mich selber zu pflegen und nicht zu vernachlässigen. Vater und Mutter zu verlassen. Wenn so zwei Familien, Kulturen und Prägungen aufeinandertreffen, dann ist es unmöglich, dass man das alles, was beide Teile mitgenommen haben, in die Ehe so mitnehmen kann. Sondern im Idealfall reflektiert man das und man nimmt das mit, was man mitnehmen möchte, was einem gut tut. Und es gibt wahrscheinlich auch Prägungen, die man hinter sich lassen soll, die man verlassen soll, wie Vater und Mutter verlassen. Warum gibt Paulus eigentlich Männern und Frauen unterschiedliche Anweisungen? Jeder, der schon mal näheren Kontakt mit dem anderen Geschlecht hatte, der weiß, dass es da Unterschiede gibt. Es gibt zwei Bücher und die sind mir irgendwann im Laufe meines Lebens mal begegnet, das weibliche Gehirn und das männliche Gehirn. Und besonders das erste Buch hat mich sehr fasziniert. Und es hat mir geholfen, auch meine Frau besser zu verstehen. Unsere Körper werden zum Beispiel von unterschiedlichen Hormonen beeinflusst. Das ist auch nicht immer gleich. Und so verschieden, und unsere Gehirne sind so verschieden, dass man sogar zwei Bücher drüber schreiben kann. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse und Energielevels. Und Männer und Frauen funktionieren oftmals sehr unterschiedlich. Und es gibt Mechanismen, die so gegenteilig wirken. Und das müssen wir herausfinden, wenn wir in einer Beziehung sind. Und dafür hat Gott uns unter anderem Ohren und einen Mund gegeben. Lasst uns als Ehepartner wieder neu aufeinander neugierig werden. Dann liegt eine spannende Reise vor uns. In Hochzeitsvorbereitungen wird in der Regel sehr viel Zeit und noch mehr Geld investiert. In Ehevorbereitung wird oftmals leider, wenn überhaupt, nur verschwindend wenig Zeit und Geld investiert. 750 Kilometer mit dem Moped im Honeymoon. Wie würde ich das heute bewerten? Auf die 750 Kilometer bin ich nicht mehr stolz, echt nicht. Ich hätte meine Frau auch täglich fragen können, du, Schatz, was können wir heute zusammen machen? Was möchtest du? Und dann hätten wir beide mehr davon gehabt. Wir müssen diesen Urlaub deswegen nicht bereuen. Was lernen wir daraus aus Gemeinde? Wir sind unterschiedlich geprägt. Und ich vermute, dass die Prägung von Deutschen und Venezolanern mindestens so unterschiedlich ist wie die Prägung von Männern und Frauen. Wenn wir als Gemeinde ein Leib sind, dann sollen wir uns auch gegenseitig bewusst wahrnehmen, einander nähren und pflegen, das Essen des anderen essen. Ich habe gehört, dass es letztes Wochenende hier so Schinkenbrote gab. Schade, dass ich dachte erst, dass ich an dem Wochenende da bin, aber leider bin ich diese Woche erst da. Das Essen des anderen. Wir müssen miteinander reden und manchmal müssen wir auch einander vergeben und einander fragen, welche Aspekte unserer Ursprungskultur müssen wir verlassen und welche Aspekte wollen wir behalten. Was tut uns gut als Gemeinde, als Braut Christi? Wo brauchen wir Vergebung und Neuanfang? Ordnet euch einander unter, tut es aus der Ehrfurcht vor Christus. Diesen Abschnitt fasst Paulus für Eheleute so zusammen. Es gilt aber auch für euch. Ein Mann soll seine Frau lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Das heißt nicht, dass die Männer nur lieben sollen und die Frauen nicht achten und dass die Frauen nur respektieren sollen und nicht lieben. Aber weil wir so verschieden sind, brauchen wir einen verschiedenen Startpunkt, um dem Ehepartner zu begegnen. Wenn ich meine Frau bedingungslos liebe und lerne, das so zu kommunizieren, dass sie das auch spürt und verstehe und das verstehe, dann schaffe ich einen Raum der Sicherheit und des Vertrauens. Und dann ist es für sie gar nicht mehr so schwer, mich zu respektieren. Ein Mann, der von seiner Frau nicht respektiert wird, ist in einer sehr traurigen Situation. Wahrscheinlich würde dieser Mann frustriert werden, wütend und sich irgendwann zurückziehen. Ich bin meiner Frau Eva so dankbar, dass sie mich auch in diesen Zeiten, wo ich so unnahbar und so weit weg war und nicht ansprechbar, dass sie mich da respektiert hat. Das lässt meine Liebe zu ihr wachsen. Und umgedreht. Eva ist heute nicht hier, deswegen kann ich euch ja viel erzählen, aber ich kann euch gerne ihre Telefonnummer geben, um danach zu fragen. Ja, dieses gegenseitige Lieben, was, wenn der Mann die Frau liebt, dann wächst auch die Achtung und umgedreht. Was können wir selber? Das können wir aber selber alles gar nicht alles aus uns tun. Als Christen brauchen wir diese Verbindung zu Gott. Jesu Gnade und Vergebung, die Verwurzelung in seiner Liebe. Und deshalb, liebe Gemeinde, liebe Ehepaare, auch liebe zukünftige Ehepaare oder liebe junge Leute, die ihr noch gar nicht wisst, wer euer Ehepartner werden könnte, ordnet euch einander unter. Tut dies aus Ehrfurcht vor Christus. Amen.